Geschmack, der Podcast zu Impfen und Immunerkrankung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem WAKMAK-Podcast. Bei uns dreht sich alles um Impfen und Immunerkrankungen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Heute wenden wir uns hauptsächlich an Medizinerinnen und Mediziner und wollen gezielt auf und in die Praxis schauen. Wie lassen sich die allgemeinen Impfempfehlungen individuell für Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen umsetzen? Welche Impfreihenfolge ist beispielsweise bei der Pneumokokkenimpfung empfohlen? Und wie kann die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen idealerweise aussehen beim Impfen? Es diskutieren Privatdozentin Dr. Uta Kils, Fachärztin für Innere Medizin am Rheumazentrum Ruhrgebiet.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Professor Andreas Stallmach, der sich intensiv mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigt, vom Universitätsklinikum Jena.
Hallo, herzliche Grüße aus Jena.
Dr. Thomas Grüter, Neurologe mit Schwerpunkt MS an der Ruhr-Universität Bochum.
Einen schönen guten Tag in die Runde.
Und Professor Horst-Christian Vollmer von der Allgemeinmedizin der Ruhr-Universität Bochum.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auf die Diskussion mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Mein Name ist Katja Matthias. Ich moderiere und bin Wissenschaftsredakteurin bei Take Part Media und Science. Wenn Sie uns Ihr Feedback senden möchten oder Ihre Fragen, so freuen wir uns natürlich. Bitte senden Sie uns dafür eine Mail an die Adresse podcast@wak-mag.de. Finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt steigen wir ein ins Thema. Die meisten Impfungen in Deutschland führen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte durch. Konkret sind das meistens Hausärztinnen und Hausärzte. Wenn das Zusammenspiel zwischen den Fachdisziplinen und der Hausarztversorgung reibungslos läuft, profitieren davon alle, vor allem natürlich die Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen. Daher wollen wir nun im Dialog einmal schauen, wie können gute Beispiele für Zusammenarbeit aussehen, was ist da vielleicht Best Practice, welche positiven Erfahrungen haben Einzelne auch gesammelt in ihrer Arbeit und können sie weitergeben. Herr Professor Vollmer, Sie sind Allgemeinmediziner und ich würde gerne mit einer Frage in Ihre Richtung starten. Ein Großteil der hausärztlichen Versorgung wird ja auch von Allgemeinmedizinern erbracht. Und wo liegen in Ihren Augen die Herausforderungen für Hausärztinnen und Hausärzte beim Impfen von Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Problem ist relativ häufig der Zeitmangel. Wenn man eben nur 5 Minuten Zeit für eine Patientin oder einen Patienten hat, dann stehen häufig andere Themen im Vordergrund. Häufig, wenn Patientinnen und Patienten mit einer Diagnose kommen, dann haben sie häufig Fragen zu ihrer Diagnose oder eben zu ihrer Therapie und möchten das gerne nochmal mit ihrem langjährigen Hausarzt oder ihrer langjährigen Hausärztin diskutieren. Und da fällt die Impfung manchmal einfach zeitlich hinten rüber.
Ja, wenn Sie jetzt auch denken, so unterschiedliche Fachdisziplinen arbeiten zusammen, gerade auch nochmal im Hinblick auf Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen. Was ist da aus Ihrer Sicht wichtig in Richtung Fachdisziplin? Welche Wünsche gibt es da vielleicht auch?
Also es gibt nicht nur Wünsche, sondern auch ganz praktische Beispiele. Das wird jetzt also die Kollegin Kils sehr freuen, weil das ist immer wieder, das Rheumazentrum Herne ist immer wieder als Positivbeispiel genannt worden, dass eben in den Briefen tatsächlich auch explizit die Impfempfehlungen genannt werden. Und das ist natürlich für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen extrem hilfreich.
Frau Dr. Kils, mögen Sie dazu direkt was sagen? Sie haben das offensichtlich in Ihre Praxis aufgenommen, Impfempfehlungen am Ende von Arztbriefen zu notieren?
Ja, das ist richtig. Seit über 10 Jahren beschäftigen wir uns gerade im Hinblick auf die Versorgungsforschung damit, dass die Patienten möglichst eine optimale Abdeckung der Impfempfehlungen, wie sie für Deutschland gelten, auch durchgeführt haben. Und daher haben wir eine Empfehlung für alle zuweisenden Ärzte implementiert, die im Prinzip die STIKO-Empfehlungen abdecken, aber für die Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen individualisierter Form wiedergeben, sodass insbesondere auf die Impfungen, die im Erwachsenenalter häufig nicht gemacht sind, aber aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos für unsere Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen dringend notwendig sind, eingehen und dann auch konkret sagen, was wir empfehlen. Und das ist im standardisierten Prozess implementiert und wird daher für jeden jeden Patienten durchgeführt, sowohl für die stationäre Versorgung als auch für unsere ambulanten Patienten. Dort machen wir es zugegebenermaßen nicht mit jedem Brief, der würde ja dann alle 4 Monate kommen, aber wir versuchen es einmal jährlich zu schauen, dass der Patient eine aktualisierte Impfempfehlung erhält.
Also Sie haben das richtig aufgenommen, auch in Ihre Prozesse. Das gehört zum Standardvorgehen, dass Impfempfehlungen zu jedem Arztbrief dazugehören.
Ja, das ist richtig. Das gilt für die klinischen Anamnesegespräche, für die stationären Patienten. Die Assistenzärzte sind verpflichtet, die Impfanamnese bei den Patienten zu erheben und zu dokumentieren, damit der Patient dann schon während des stationären Aufenthaltes die Information bekommt, hier muss noch nachgeschärft werden. Und dann wird automatisch, wenn der Entlassungsbrief erstellt wird, die letzte Seite noch zusätzlich gedruckt. Das ist dann mehr ein technischer Vorgang, der mit diese Impfempfehlung für den Hausarzt auch an den Brief anhängt. Und in der ambulanten Versorgung haben wir ein Dokumentationsblatt, wo konkret angekreuzt werden kann, welche Impfung fehlt oder beziehungsweise auch welche Impfungen vollständig sind. Und dieses Dokumentationsblatt erhält der Patient von uns auch, damit er das an seinen hausärztlichen Versorger weiterreichen kann.
Herr Professor Steinmach, wie handhaben Sie das? Können Sie ähnliche Erfahrungen berichten?
Leider nicht. Ich denke, das, was Herr Vollmer gesagt hat, dass dieses ein vorbildhaftes Vorgehen ist, ist nur zu unterstreichen. Und es drückt aus, dass die Kollegin Kils der Impfung nicht nur eine hohe Priorität zuweist, sondern dass sie auch konsequent die Impfung dann an ihre Patientinnen und Patienten bringt, indem sie eben dafür sorgt, dass die konkreten Informationen übermittelt werden. Aber das ist ein großer Vorteil unseres Konsortiums. Ich habe mir sehr fest vorgenommen, für unsere Klinik, für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ein ähnliches Vorgehen zu implementieren. Denn wenn wir konkrete Informationen an Hausärztinnen und Hausärzte liefern, dann besteht auch nicht die Notwendigkeit, vor dem Hintergrund des Zeitdruckes jetzt auf verschiedenen Internetseiten oder Broschüren nachzugucken, was braucht der Patient, sondern für den Patient ist die Information im Brief gebündelt und der Kollege, die Kollegin kann sich danach richten.
Herr Dr. Grüter, was können Sie berichten? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, wir sind leider auch nicht ganz so vorbildhaft wie das Rheumazentrum von der Frau Kels. Ich muss mal eine Sache unterstreichen, was die Frau Kels gesagt hat, dass man, glaube ich, einen standardisierten Prozess braucht. Also die großen Kliniken, aber vor allem auch die kleineren Kliniken haben einen Ärztemangel und natürlich auch eine Zeitnot. Das merkt man in jedem Krankenhaus. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich standardisierte, vielleicht auch dann Textblöcke pro Therapie, pro Erkrankung sich dann vorweg erstellt. Das ein bisschen aufwendiger ist in der Vorbereitung, aber was dann wahrscheinlich auch dann durchführbar ist. Individuell das zu schaffen, ist der optimale Fall. Ich weiß nicht, ob das in jedem Krankenhaus wirklich durchführbar ist, aber zumindest für jede Therapie, die mag dann doch Besonderheiten birgen, wann man eine Impfung geben muss bei verschiedenen Therapien, Rituximab, wenn man jetzt das betrachtet beispielsweise, dass man da zumindest konkrete Hinweise gibt, um Unsicherheiten dann bei der Impfung auszuräumen.
Vielen Dank, Herr Dr. Güter. Sie hatten jetzt gerade schon so ein paar Punkte genannt, wo eventuell auch Hürden liegen können, auch sowas wie Hinweise auf Impfungen, Facharztbriefen zu hinterlegen. Herr Professor Steinmach, können Sie das noch ergänzen? Wo sehen Sie eventuell auch Hürden, die ein solches Vorgehen erschweren?
Also wir haben zum einen die Aufgabe, Informationen zur Verfügung zu stellen. Frau Kils hat das in vorbildhafter Weise gelöst. Aber Informationen, die zur Verfügung gestellt werden müssen, müssen ja auch aufgenommen, müssen bewertet und dann umgesetzt werden. Das heißt, sowohl der Patient im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit wie auch der Kollege, die Kollegin in der primärärztlichen Versorgung müssen mit diesen Informationen eine Entscheidung treffen, ob Impflücken geschlossen werden können sollen. Wir sagen sollen, aber es gibt natürlich auch Ängste bei Patienten, die adressiert werden müssen. Und diese Ängste müssen ernst genommen werden. Also es ist sicher nicht richtig zu sagen, das schieben wir jetzt mal beiseite und impfen, sondern wir müssen auf die Ängste von Patientinnen und Patienten eingehen und vielleicht auch die Diskussion, das Gespräch mit dem Patienten suchen. Das führt uns dann wieder zu dem Problem, was Herr Professor Vollmer angesprochen hat, dass solche Gespräche natürlich zeitintensiv sind.
Also nichtsdestotrotz würde ich das gerne aufgreifen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht sagen wir es auch hier an der Stelle noch einmal. Impfen, also das oder die Erfindung des Impfens ist eine der tollsten Innovationen, die es in der Medizin überhaupt je gegeben hat. Das kommt in der aktuellen Diskussion vielfach einfach also zu kurz. Wenn wir die Möglichkeit haben zu impfen, dann ist das erstmal primär eine tolle Sache. Ich würde gerne an einer anderen Stelle aber doch nochmal auch Wasser in den Wein gießen. Abgesehen jetzt von der zeitlichen Problematik haben wir jetzt auch die oder habe ich jetzt auch vielfach gehört, dass eben die Impfstoffe zum Teil Lieferschwierigkeiten hatten. Und das stellt natürlich die Praxen auch vor Probleme. Also nehmen wir jetzt als Beispiel mal die Pneumokokkenimpfung. Der 23-valente Impfstoff, der ist normalerweise ist der vorhanden, weil es ist Praxisbedarf für die über 60-Jährigen. Der 13-valente, der ist eine Indikationsimpfung, der ist in der Regel nicht da, der muss bestellt werden. Und wenn die Apotheken dann nicht liefern können, dann ist das natürlich auch, zumindest in der aktuellen Situation, ist das ein Problem.
Was ich mir gut vorstellen kann, was ja auch noch dazu kommt, auf einmal Impfstoffveränderung, vielleicht auch nochmal mehr Unsicherheit auch. Was bedeutet das gerade auch mit Menschen, die auch Vorerkrankungen haben? Wie würden Sie das bewerten, Herr Professor Vollmer? Auch Unsicherheit auf Seiten von Hausärztinnen und Hausärzten, gerade auch noch was Impfung angeht von Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen?
Absolut. Das ist ja in der Regel ja nicht Teil der Weiterbildung. Das gilt aber auch für die fachspezialistischen Weiterbildung, dass es eben nicht immer wirklich systematisch gelehrt wird. Wir sind in Westfalen-Lippe mitverantwortlich für das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin und haben da extra auch einen Blog zum Thema Impfen drin. Das ist leider nicht verpflichtend, sondern im Moment noch freiwillig. Aber ich glaube, Impfen sollte integraler Bestandteil eben der Weiterbildungsordnung sein und regelmäßig vermittelt werden.
Herr Vollmer, ich bin völlig bei Ihnen. Impfen ist ganz, ganz wichtig und Impfen ist sicher eine der sinnvollsten Maßnahmen, die wir in der Medizin präventiv durchführen können. Aber Impfen führt ja auch zu Reaktionen. Die erste Reaktion, die wir uns wünschen, ist, dass durch die Impfung Antikörper gebildet werden, die dann vor der Erkrankung schützen. Aber mit Impfen gehen natürlich auch häufig Impfreaktionen einher, also zum Beispiel tut es an der Einstichstelle weh oder die Einstichstelle schwillt an. Vielleicht haben Patienten auch ein oder zwei Tage erhöhte Temperatur. Das ist das, was wir als Impfreaktion bezeichnen würden. Häufig wird dann aber, wenn der Patient gefragt wird, gesagt, naja, die Impfung hat mir geschadet. Also ich habe Fieber danach gehabt. Können Sie das nochmal kommentieren? Wie ist die Impfreaktion vom Impfschaden zu differenzieren? Müssen wir es überhaupt differenzieren? Oder ist das jetzt eine sehr zwanghafte Bemerkung, die ich mache?
Ich finde die Bemerkung absolut angemessen und ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt bei dem Aufklärungsgespräch sagen müssten oder müssen, dass eben diese Impfreaktion normal und gewollt ist und ja, dass es unangenehm ist, vielleicht für ein oder zwei Tage, dass es aber für die Immunantwort des Körpers spricht. Ich glaube, wenn man das im Vorfeld proaktiv den Patientinnen vermittelt, dass wir da schon einiges sozusagen abfangen können. Was wir nicht tun dürfen, das Ganze so ein bisschen also zu verniedlichen, weil die Patienten das schon als unangenehm erleben.
Frau Dr. Kils, wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, ich denke, dass gerade um Patienten auch von der Sinnhaftigkeit oder der Notwendigkeit der Impfungen bei den Patienten mit Autoimmunerkrankungen zu überzeugen, es dringend notwendig ist, dass Hausärzte und Fachärzte an einem Strang ziehen, weil ich glaube, für einen Teil der Patienten ist da doch nochmal auch eine Absprache auf individueller Ebene notwendig, weil wir bei unseren Patienten mit Vorerkrankungen auch einfach bestimmte Umgebungsvariablen mit bedenken müssen. Zum Beispiel können wir bei dem derzeitigen Krankheitsstatus des Patienten impfen oder sollen wir noch etwas warten, um dann einen besseren Zeitpunkt zu finden? Das betrifft zum einen die Höhe der Krankheitsaktivität, aber auch den Bereich der zugrunde liegenden immununterdrückenden Therapie. Herr Grüth hatte vorhin schon eine Therapie mit einer Substanz genannt, die Rituximab heißt, die eventuell verhindert, dass sich ausreichend hohe Antikörpertiter nach der Impfung bilden können. Und ich glaube, dass da einfach eine Absprache zwischen Hausarzt und Facharzt notwendig ist, um den optimalen Vorgehen bei selektierten Patienten, nicht bei jedem Patienten mit einer entzündlich autoimmunen Erkrankung zu besprechen, aber eben bei selektierten Patienten, dass das notwendig ist. Ich möchte meine Gedanken jetzt nicht so verstanden wissen, dass wir einigen Patienten empfehlen, sich nicht zu impfen, sondern nur, dass man den idealen Zeitpunkt eventuell abklären soll. Für die Mehrheit der Patienten denke ich, dass eine Empfehlung ausreichend ist, bitte die STIKO-Empfehlungen für immunsupprimierte Patienten, wo wir ja spezifische Handlungshinweise haben, dass wir die dann einfach mitteilen, dass das noch durchgeführt werden muss und dann erfolgen kann. Aber diese besonderen Patientengruppe, die könnten wir vielleicht auch jetzt noch mal etwas tiefer diskutieren, auf was für Bedarfe der Facharzt hat, was für Bedarfe der Hausarzt hat und was für Bedarfe der Patient hat, um dann eine optimal abgestimmte Strategie anwenden zu können.
Herr Dr. Grüter, möchten Sie direkt noch was ergänzen, auch so zum Thema Zusammenspiel?
Ja, also letztendlich die Problematik, die Herr Vollmer ja schon aufgesprochen hat, es ist ein Zeitmangel da, die ist sowohl auf Seiten der Hausärzte als auch der Fachärzte so, dass eine Absprache manchmal ein bisschen zu kurz kommt und das sehen, glaube ich, alle, das sehen die Patienten, das sehen aber auch dann die behandelnden Ärzte und da ist, glaube ich, die perfekte Strategie noch nicht gefunden. Idealerweise hat man natürlich in nächster Nähe den Facharztkollegen, mit dem man regelmäßig Kontakt hat. Bei vielen Patienten kann man allerdings auch die Patienten, glaube ich, gut informieren und gut schulen und denen einfach sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist und das über den Patienten tatsächlich dann kommunizieren. Die kennen sich ja sehr gut meistens aus mit ihrer eigenen Erkrankung, haben sich sehr mit der Erkrankung beschäftigt, können dann eine ganz wichtige Rolle auch spielen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einen Punkt nochmal aufgreifen. Wir haben es jetzt im Prinzip unserer Diskussion zugrunde gelegt, aber auch nochmal die Frage, wo finden die Impfungen eigentlich statt? Also finden sie eventuell auch im fachärztlichen Bezugsrahmen statt? Finden sie auf jeden Fall in der Hausarztpraxis statt? Wie sind Ihre Meinungen, Ihre Einschätzungen dazu? Was funktioniert?
Naja, das ist ja so ein bisschen das St. Florian-Prinzip. Der andere ist verantwortlich. Der Facharzt, die Fachärztin sagt, Impfung, das ist doch typische Aufgabe des in der primärärztlichen Versorgung Tätigen. Und gerade die Patientinnen und Patienten, über die wir heute diskutieren, Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, Patienten mit möglicherweise immunsuppressiven Therapien, erfordern eine besondere Kompetenz. Und dann ist es verständlich und auch nachvollziehbar, dass dann in der primärärztlichen Versorgung gesagt wird, nee, das ist Aufgabe der Spezialisten. Wende dich bitte an deinen Spezialisten, der dich für die Grunderkrankung betreut und kläre das mit dem. Also wir neigen dazu, die Aufgabe dann immer auf den anderen zu verlagern und der Patient fällt durchs Raster, weil es dann zu wenig gemacht wird.
Wie sehen die Kollegen und Kolleginnen das? Herr Grüter?
Ich glaube, dass es tatsächlich beide Argumente richtig sind. Also der Facharztkollege, der dann selber impfen möchte, darf das gerne, wenn er es aber auch nicht möchte und sagt, zentral beim Hausarzt, der sozusagen der Vertrauensansprechpartner ist, ist das auch richtig. Aus meiner Erfahrung mit den Patienten wünschen die eher die Impfung beim Hausarzt. Also oft spreche ich Impfung an und sage, das und das ist notwendig, mich mir den Impfausweis anschaue und dann sagt mir regelmäßig der Patient, das möchte ich gerne mit meinem Hausarzt besprechen, den ich jahrelang kenne, wo ich Vertrauen habe und der jetzt nicht nur ein, zwei Mal mit mir Kontakt hatte, bislang der Patient. Aber die Bedenken vom Hausarzt, wenn die bestehen, kann ich durchaus nachvollziehen.
Ich denke, das Bild hat sich durch die Pandemie etwas geändert, zumindest im rheumatologischen Bereich. Wir haben viele Patienten, die jung sind und daher fast ausschließlich beim Rheumatologen betreut werden. Und dort höre ich von den niedergelassenen Kollegen häufiger, dass sie jetzt auch deutlich häufiger impfen als früher. Aber ich stimme zu, der größte Anteil unserer Patienten wird weiterhin in der hausärztlichen Versorgung geimpft. Und das halte ich auch für richtig, dass da wirklich der Hausarzt derjenige ist, der da die Fäden in der Hand hält. Wir müssen noch Problembereiche diskutieren, wenn es um die zur Verfügungstellung der Impfung geht. Ich denke, auch die Betriebsärzte, Arbeitsmediziner sind da eine relevante Gruppe. Ich habe einige Patienten mit Auslandsreisetätigkeiten, wo sich tatsächlich dann der Betriebsarzt meldet, ob er impfen kann oder nicht. Das begrüße ich und ist, glaube ich, für die berufstätige Bevölkerung auch eine gute Anlaufstelle, wo wir noch deutlich aktiver sein könnten. Und der dritte Bereich ist Spezialsprechstunden, wo wir leider aus gesetzgeberischer Seite keine Vergütung bekommen, um die Impfungen durchzuführen und deswegen dann auf die Zusammenarbeit mit den Hausärzten angewiesen sind.
Frau Kils, da sprechen Sie jetzt ganz wichtige Punkte an. Ich würde noch mal gerne das aufgreifen, was Herr Grüter gesagt hat. Im Grunde genommen, glaube ich, ist wichtig, dass eine klare Absprache besteht. Eine klare Absprache, wer sich dem Auftrag impfen stellen soll. Und das kann der Facharzt, die Fachärztin sein, das kann die Kollegin, der Kollege in der primärärztlichen Versorgung sein. Nur was nicht sein soll, den Patienten sozusagen verantwortlich dafür zu machen, dass einer von beiden dann eben impft, weil Patientinnen und Patienten damit häufig überfordert sind, sondern klare Absprachen zwischen den Fachdisziplinen, solche Empfehlungen, wie Frau Kilsi rausgibt, erleichtern die Umsetzung der Aufträge. Und wenn diese Absprachen bestehen, dann führt es auch tatsächlich dazu, dass mehr Patienten geimpft werden. Ich denke, dass aber schon auch wichtig ist, dass in fachärztlichen Institutionen tatsächlich das Impfen angeboten wird. Denn wenn ich einen Patienten betreue und sehe, wir haben jetzt hier eine Impflücke, und der Patient sagt, okay, gut, habe ich verstanden, die Impflücke müssen wir schließen, impfen Sie mich bitte. Wenn ich dann sage, nee, das ist jetzt schwierig, weil also das geht jetzt aus den und den Gründen nicht, gehen Sie mal nächste Woche zu Ihrem Hausarzt, dann ist sozusagen die Impfbereitschaft, die aus der momentanen Situation resultiert und die wir nutzen sollten, die verpufft dann, weil warum soll der nächste Woche zum Hausarzt gehen, wenn es ihm gut geht? Und dann erreichen wir eben nicht die Impfung. Also es wäre wichtig, auch in den Fachinstitutionen tatsächlich Impfen anzubieten. Und das kann ich nun zumindest sagen, das machen wir.
Frau Dr. Kils.
Ja, ich möchte noch einen weiteren Aspekt in die Diskussion einbringen, und zwar, dass bei den Patienten mit autoimmunen Erkrankungen spezielle Impfschemata ja auch durch die STIKO empfohlen sind. Ich glaube, da bräuchte es manchmal noch eine schärfere oder klarere Kommunikation, dass, wenn wir zum Beispiel von Pneumokokkenimpfungen sprechen, Herr Vollmer hat es ja schon angedeutet, dann nicht die standardmäßige 23-valente Impfung für Erwachsenenpatienten so wie es die STIKO empfiehlt, geben, sondern eine sequentielle Impfung, wo wir mit dem 13-valenten Impfstoff starten und dann mit dem 23. valenten Impfstoff weitermachen, um einfach die Serotypenvielfalt zu erhöhen und damit dann auch den Schutz der Patienten erhöhen. Ein ähnliches Beispiel würde ich auch für die Gürtelrose anbringen. Da hat die STIKO in ihren Empfehlungen gesagt, alle Patienten ab 60 und alle Patienten mit Vorerkrankungen ab 50. Gerade mit einigen besonderen neueren Medikamenten, sogenannten zielgerichteten Molekülen, haben wir aber auch Patienten, die jünger als 50 sind, deren Risiko, eine Gürtelrosenmanifestation zu bekommen, erhöht ist. Und daher empfehlen wir ausgewählt, ganz spezifisch für diese Patientengruppe, die Gürtelrosenimpfung auch vor dem 50. Lebensjahr. Sie ist ja zugelassen für alle erwachsenen Patienten. Die STIKO hat sie empfohlen für Patienten ab 50. Das heißt, dadurch ist dann die Refinanzierung für den niedergelassenen Arzt geregelt. Aber mit einem Antrag bei der Krankenkasse kann man auch jüngere Patienten mit einem stark erhöhten Risiko halt frühzeitig abdenken. Ich glaube, das sollten wir für bestimmte vulnerable Patienten auch noch kommunizieren, dass da manchmal auch besondere Schritte notwendig sind, um die Patienten gut abzudecken. Ähnliches gilt für die Hepatitis B-Impfung, die für einige Patienten auch bei uns wichtig ist.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kild. Sie sind jetzt sehr konkret in die Praxis eingestiegen. Herr Professor Stallmach, was können Sie da aus Ihrer Sicht auch vielleicht mit besonderem Blick auf die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ergänzen?
Nein, Frau Kild hat es ja sehr gut beschrieben. Wir haben jüngere Patienten mit einem Risiko, also zum Beispiel Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, die einen JAK-Inhibitor einnehmen, also ein Medikament, welches in die intrazelluläre Signaltransduktion eingreift. Und gerade für diese Medikamente ist die Reaktivierung der Herpesviren beschrieben. Gürtelrose ist ein Problem. Aber für diese Patienten gibt es noch keine STIKO-Empfehlung. Und da es keine STIKO-Empfehlung gibt, gibt es keine Verpflichtung für die gesetzlichen Krankenkassen, diese Impfung zu, die Kosten für die Impfung zu übernehmen. Das heißt, es muss ein Antrag gestellt werden. Und das ist auch wieder eine Hürde, die Herr Vollmer identifizieren würde. Wer stellt den Antrag? Wer ist dafür verantwortlich? Und erst wenn der Antrag auf Kostenübernahme genehmigt wird, kann man ohne finanzielles Risiko den Patienten impfen. Und mittlerweile ist es so, dass die Mehrzahl der Kassen der Majorität der Anträge auch tatsächlich stattgibt, weil hier Sachverstand bei der Entscheidung dann vorliegt. Aber es gibt auch Krankenkassen, die sagen, nee, machen wir nicht, keine STIKO-Empfehlung, keine Pflicht zur Kostenübernahme.
Wie gehen Sie konkret in der Praxis vor? Also würden Sie im Zweifel vielleicht auch impfen und sagen, das Kostenantrag und so weiter regle ich im Nachgang? Oder sagen Sie, das ist gar nicht möglich aus meiner Praxis?
Naja, die Shingrix-Impfung, das ist ja die Impfung, die vor der Reaktivierung der Herpesviren vor der Gürtelrose schützt, muss zweimal gegeben werden, kostet knapp 300 Euro. Das heißt, wenn keine Kostenübernahme bei einem Patienten unter 50 Jahre vorliegt, dann trägt der Impfende das finanzielle Risiko. Das kann man mit dem Patienten besprechen. Einige Patienten sagen, der Impfschutz ist mir so viel wert, dass ich dann das auch selber bezahlen würde. Oder das Risiko liegt bei der Institution. Finde ich aber nicht richtig. Eigentlich ist es so, dass die STIKO-Empfehlung modifiziert werden muss, dass die STIKO-Empfehlung jetzt für diese Risikopopulation das empfiehlt, was alle internationalen Fachgesellschaften für die Grunderkrankung, chronisch entzündliche Erkrankung, schon empfehlen. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Das heißt, hier sehe ich tatsächlich die STIKO in der Pflicht, ihre Empfehlung zu aktualisieren.
Also nochmal ein ganz klarer Appell in Richtung STIKO, etwas zügiger mit der Aussprache von Empfehlungen zu sein. Herr Professor Vollmer, wir haben jetzt viel gehört, auch aus der Sicht der Fachdisziplin. Wenn Sie jetzt aus allgemeinmedizinischer Sicht noch einmal drauf schauen, Was möchten Sie ergänzen? Vielleicht auch noch mal zu Besonderheiten bei der Impfung, wirklich sehr praktisch. Also was Frau Dr. Kils jetzt eben auch schon erwähnt hatte, das wäre meine eine Frage.
Also ich hätte drei Aspekte zu ergänzen. Es ist, also ich stimme allem zu, was meine Vorgänger hier gesagt haben. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich alle drei Punkte also zusammenbringe. Erstens, ich glaube, also Kommunikation ist extrem also wichtig, ne? Also dass man sich abspricht. Wenn man sich vorstellt, die meisten niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen haben in ihrem Studium die Biologika noch gar nicht kennengelernt, also wissen noch gar nicht so genau, wie die eigentlich wirken. Also deswegen besteht da in der Tat eine gewisse Unsicherheit. Und wenn es eben bestimmte Impfschemata gibt, dann finde ich es toll, wenn die Fachspezialisten mitimpfen oder eben das sehr klar und sehr präzise beschreiben. Andererseits sind die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich dankbar, wenn in der Hausarztpraxis dann im Herbst eine Influenza-Sprechstunde angeboten wird. Das also triggert und das motiviert. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich neu in der Praxis angefangen habe und dann relativ viel gegen Pneumokokken geimpft habe, dass dann die Patienten von selber kamen. Also ich erinnere mich an einen Fall, dass dann also eine Patientin kam und sagte, also die Impfung gegen die Lungenembolie, die möchte ich aber auch haben. Ja, da muss ich sie erstmal aufklären. Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, das hat einen Event-Charakter, aber es sensibilisiert doch, wenn dann eben die spezielle Influenza-Sprechstunde ist und man dann auch gleichzeitig die Pneumokokken noch mit abfrühstücken kann. Was Herr Stallmach noch gesagt hat, Kostenerstattung ist ja häufiger auch ein Ärgernis. Also Hepatitis-B-Impfung wird bezahlt. Hepatitis A-Impfung nicht. Es gibt einen Kombinationsimpfstoff. Da ist es dann wieder von Kasse zu Kasse unterschiedlich oder man muss in den Dialog treten. Das macht es auch nicht immer unbedingt einfacher. Natürlich, glaube ich, sind wir alle der Ansicht, dass eben halt der Kombi-Impfstoff gut und sicher und eben sinnvoll ist. Und wenn man eben beides abdecken kann, ja wunderbar. Ist eben auch für unsere Patienten gut. So, und den dritten Punkt habe ich jetzt, glaube ich, vergessen.
Ich glaube, Herr Vollmer, ich kann Ihnen beim dritten Punkt mit meiner Frage helfen. Und zwar hatte ich gestern mit einem Kollegen gesprochen und habe gefragt, wie hältst du es denn mit Impfen? Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein Kollege, der eine Facharztpraxis für Gastroenterologie hat, sich mit der Betreuung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigt. Und er sagt, ja, er impft seine Patienten schon, weil er glaubt, dass das eine ärztliche Aufgabe ist, Patienten vor Erkrankungen zu schützen. Aber die Vergütung der Impfung ist problematisch. Für eine Shingrix-Impfung, also Schutz vor Reaktivierung Herpes, Schutz vor Gürtelrose, bekommt er gar nichts. Für die Influenza-Impfung hofft er, dass er im Herbst wieder 9,83 Euro bekommt. Und wenn er impft und diese 9,83 Euro in Rechnung stellt, dann sind die auch in seinem Praxisbudget enthalten. Und da stelle ich mir die Frage, und das ist dann jetzt halt etwas provokativ, die Frage an Sie, ob wir nicht die Honorierung für Impfleistung aus dem Budget von niedergelassenen Ärzten und Ärzten rausnehmen sollten, so ähnlich wie wir das ja auch für die Vorsorgekoloskopie machen. Die Vorsorgekoloskopie wird ja auch aus einem gesonderten Topf bezahlt, ist nicht gedeckelt. Und warum sind Impfleistungen, die ja auch Prävention darstellen, warum sind die im Budget, warum sind die gedeckelt? Verstehe ich nicht.
Kurze Antwort, ich auch nicht. Und es war ja sogar mal so, dass die Pneumokokken auch mal außerhalb des Budgets waren. Ich glaube, sie sind mittlerweile drin, aber sie waren mal außerhalb des Budgets. Und da hatte man natürlich noch mal einen zusätzlichen Anreiz, damit auch zu impfen. Ja, also stimme ich Ihnen zu. Es sollte allerdings nie bei den Patienten ankommen, die wollen impfen, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ja. Also diese Botschaft darf natürlich auch nicht rüberkommen, sondern wir möchten unsere Patientinnen schützen und es muss aber eben auch entsprechend vergütet werden.
Herr Dr. Grüter?
Also wir haben jetzt viel natürlich auch darüber gesprochen, wie man impfen soll. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist ja, dass das Impfen mehr nochmal in den Mittelpunkt gerückt werden muss, dass überhaupt geimpft wird. Wir schaffen es noch nicht mal, die Allgemeinbevölkerung ausreichend zu impfen. Und jetzt sprechen wir hier über eine ganz vulnerable Gruppe, die ernsthafte Folgen von solcher einer Erkrankung hat. Und die Frage ist, wie wir das wieder in den Fokus kriegen. Und das ist sicherlich, da stimme ich Herr Stahlmach sehr zu, kann sozusagen nur auf breiten Schultern erfolgen, also sowohl beim Hausarzt als auch beim niedergelassenen Facharztkollegen, und muss dann natürlich mit einer gewissen Motivation verknüpft werden. Und das ist sicherlich auch eine monetäre Motivation dahinter.
Also Herr Vollmer hat natürlich recht, so Impfen von Patienten darf nicht eine Strategie sein, um Umsatz zu machen. Wenn das so als Unterton bei mir rausgekommen ist, dann bitte ich doch um Entschuldigung. Das möchte ich natürlich nicht. Aber es darf auch nicht sein, dass Ärztinnen und Ärzte Zeit investieren, eine gute Aufklärung machen, ein gutes Beratungsgespräch durchführen und am Ende des Tages kommt für sie dann nichts dabei raus. Das ist auch nicht richtig. Also hier muss ein ausgewogenes Verhältnis stattfinden und Kolleginnen und Kollegen, die sich der Vakzinierung, der Impfung von Patienten verpflichtet fühlen, dürfen dafür nicht bestraft werden, indem sie unentgeltlich praktisch ihre Zeit investieren. Das würde ich auch nicht für richtig halten.
Vollkommen einverstanden.
Wir haben jetzt im Prinzip diesen Punkt, dass das eine Leistung ist, die erbracht wird, die natürlich auch vernünftig honoriert werden muss. Also ganz wichtiger Hinweis. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, das Hausarztprinzip. Frau Dr. Kilz, Sie hatten das vorhin schon mal gesagt, auch gerade jüngere Leute haben oft keine Hausärztin oder keinen Hausarzt mehr.
Ich wollte präzisieren, Sie haben keinen Hausarzt, zu dem so eine enge Beziehung besteht, dass Sie das mit ihm nochmal rückkoppelnd sprechen müssen. Sie brauchen ja einen Hausarzt, damit Sie eine Überweisung zum Rheumatologen bekommen. Das heißt, diese Patienten haben schon einen Hausarzt, aber die medizinischen Details, die ihre Erkrankung und den Schutz vor einer Verschlechterung der Erkrankung oder Komplikationen betrifft, den würden Sie dann auch mit dem Rheumatologen besprechen. Und deswegen ist da die Bereitschaft auch, sich dort impfen zu lassen, groß. Aber Sie haben schon auch einen Hausarzt.
Würde ich gerne noch was zu sagen. Also vielen Dank, dass Sie das nochmal so spezifiziert haben. Die, die keinen Hausarzt haben, die sehen wir ja gar nicht. Also ich kann ja nur über die reden, die dann auch also wirklich kommen. Und in den Praxen sind natürlich sehr viele Menschen, die schon sehr, sehr lange auch dort sind. Es gibt immer noch viele Patientinnen, die eben eine sehr enge Bindung zu ihren Hausärztinnen haben. Über viele Jahre, ja, es ist auch meine Wahrnehmung, dass das so ein bisschen aufbröckelt, gerade auch in den Städten, dass man da vielleicht keinen festen Ansprechpartner hat. Aber es ist in vielen Teilen der Bevölkerung, gerade wenn die Menschen älter sind, dann ist in der Regel Hausarzt oder Hausärztin dann auch die primären Ansprechpartner, mit denen man dann auch über Dinge dann nochmal reden möchte.
Das ist auch sehr gut so. Also, und dass das Prinzip, ich habe keinen Hausarzt mehr, sich breit macht, finde ich nicht richtig. Ich glaube, dass Hausärztinnen und Hausärzte ganz, ganz wichtige Funktionen in unserem Gesundheitssystem haben und auch primär Ansprechpartner für viele Patienten oder eigentlich für alle Patienten und Patienten sein sollten.
Aber unabhängig davon, wie wir das bewerten, ist ja vielleicht trotzdem eine Situation da, also mit der Sie dann auch konfrontiert sind, dass Menschen es vielleicht dann einfach nicht mehr haben, dass es an Stellen auch nicht mehr funktioniert.
Deshalb muss ich Impfen dann anbieten. Also dann kann man, wenn ich sage, Herr Meier, Sie haben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und Sie nehmen jetzt ein Medikament, zum Beispiel ein Biologikum, welches Ihr Immunsystem schwächt und bei Ihnen besteht eine erhöhte Gefahr, dass Sie wegen dieses Medikamentes hospitalisiert werden müssen, etwa 3 auf 100 Patientenjahre, also 3 Menschen von 100 Menschen erleiden innerhalb eines Jahres dann eine Infektion, wegen der sie hospitalisiert werden müssen. Und Die Hälfte dieser Infektionen können wir tatsächlich durch Impfen vorbeugen. Das heißt, ein starker schützender Effekt. Aber wenn ich dann sage, Herr Meier, Sie müssen sich jetzt erstmal einen Hausarzt suchen, der Sie dann impft, dann wird Herr Meier sagen, ich habe es verstanden, aber das ist mir zu kompliziert. Warum impfen Sie mich nicht, Herr Steilmach?
Also bedeutet, Fachdisziplinen müssen auf jeden Fall auch impfen.
Ja.
Noch weitere Ergänzungen, Frau Dr. Kiltz?
Ja, wir sind ja dabei, die Hürden zu diskutieren, warum Patienten gar nicht oder nicht optimal geimpft sind. Und da sehe ich jetzt aus meiner Perspektive eines rheumatologischen Krankenhauses, die eine der größten Hürden, die Patienten wirklich ganz zielgenau zu impfen ist, es gibt gar keine Information darüber. Der Patient weiß zwar ungefähr, dass er mal vor 2 Jahren eine Impfung erhalten hat, aber welche das war, mit welchem Impfstoff das war, ist dem Patienten nicht genau bekannt. Wir haben zwar neben unserem schon bereits so positiv erwähnten Entlasszettel zu den Impfungen auch in den Aufnahmedokumenten stehen, bitte bringen Sie Ihren Impfpass mit, aber weniger als 50% der Patienten haben ihn dann tatsächlich vorhanden, und von den 50% hat dann auch eine Hälfte der Patienten nur den Zweitimpfpass, aber die relevanten Impfungen stehen im ersten Impfpass. Also wir haben mal eine Untersuchung gemacht und herausgefunden, 25% der Patienten haben einen dokumentierten Impfbuch, wo wir auch nachvollziehen können, was wann geimpft worden ist. Insofern ist eine große Hürde die Dokumentation, und ich persönlich setze da große Hoffnungen in die Digitalisierung, dass wir doch irgendwann einmal Zugang zu wie auch immer gearteten elektronischen Patientenakte haben, wo wir da die Möglichkeit haben, zumindest die Impfungen zu sehen. Zumindest ich habe mir über meine Krankenkassen freischalten lassen und kann da immer schön verfolgen, wann ich wie geimpft worden bin, und erhoffe mir die Digitalisierung, dass die Digitalisierung einfach einen Schritt nach vorne bringt. Aber ich glaube, das sieht die Gruppe durchaus auch diverser.
Es gibt ja auch elektronische Tools zum Impfmanagement konkret, Herr Professor Vollmer.
Ja, also kleine Anekdote am Rande. Wir haben an der Ruhr-Universität, hatten wir während der Corona-Zeit ja quasi auch eine Impfstraße für die Mitarbeiterinnen. Und es hat wirklich bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die aus dem Ausland gekommen sind, die haben mit dem Kopf geschüttelt, wenn man da nach dem Impfpass gefragt hat, weil es ist in vielen anderen Ländern, ist das Ganze einfach elektronisch, ne? Und man muss nicht irgendwie dieses Stückchen Papier wieder raussuchen, was eben halt bei vielen beim Umzug dann also verloren geht. Wir beschäftigen uns ja auch auf der Forschungsseite viel mit dem Thema Digitalisierung. Ich bin da verhalten optimistisch, sage ich mal so. Und es wäre natürlich also ein elektronischer Impfausweis, der in eine elektronische Patientenakte integriert ist. Das wäre natürlich, glaube ich, etwas, was wir uns alle wünschen würden. Ne? Also wenn man sozusagen jederzeit sozusagen einen Einblick hätte, welche Impfungen die Patienten schon im Laufe ihres Lebens bekommen haben. Fänd ich absolut sinnvoll und hilfreich. Sind wir in Deutschland aber, glaube ich, noch eine Weile von entfernt, oder?
Alle nicken traurig.
Ist aber auch nicht so ganz einfach, denn in der elektronischen Patientenakte sind die Impfungen dann aufgelistet, die von der GKV finanziert wurden. Das, was jetzt zum Beispiel der Betriebsarzt macht, Frau Kiltz, Sie hatten ja Betriebsärztinnen und Ärzte als wichtige Gruppe angesprochen, das ist dann schon wieder nicht dokumentiert, es sei denn, Sie haben die Möglichkeit, es in die elektronische Patientenakte, in die EPA einzutragen. Ich würde aber gerne in die Runde eine provokative Bemerkung machen. Man kann sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen und sagen, wenn keine dokumentierte Impfung vorliegt, impfe ich.
Wie gehen Sie in der Praxis vor, Herr Dr. Grüter?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Situationen, wo es einfach notwendig ist, beispielsweise ein Unfall beim Patienten und dann geht es um die Tetanusimpfung, ganz klar.
Richtig.
Wenn keine Impfung dokumentiert ist, dann ist die einfach in dem Moment notwendig und dann darf man auch an dem Fall vielleicht einen Moment überimpfen. Und dann gibt es aber Situationen wie eine Pneumokokkenimpfung, die in dem Moment vielleicht nicht ganz zwingend ist und wo man sich vielleicht noch mal einen kleinen Moment Zeit lassen kann, wenn nicht ganz notfallmäßig eine Immuntherapie schnell eingeleitet werden muss, aber das gibt es ja eigentlich nicht der Fall, dass man das recherchieren kann, dass man nochmal nachfragen kann beim Hausarzt, beim vorherigen Hausarzt, ob das dokumentiert ist. Und wenn das natürlich dann ganz fehlt und nicht durch Antikörperspiegel oder sonstiges nachzuweisen ist, dann darf man doch nochmal ein weiteres Mal impfen. Aus meiner Sicht, dann ist es tatsächlich so, wenn es nicht dokumentiert ist, dann ist es nicht vorhanden.
Birgt dieser Prozess der Abklärung, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, Herr Dr. Gütter, nicht eventuell auch ein Risiko, die Leute auf dem Weg zu verlieren? Also, dass die Impfung dann am Ende doch nicht stattfindet? Also vielleicht doch lieber die Impfung geben, überimpfen, statt dass am Ende kein Impfschutz steht?
Also das Problem beim Titer ist ja, zumindest im ambulanten Bereich, die Patienten müssten ihn in der Regel selber bezahlen. Also das ist schon eine Hürde. Und naja, die STIKO sagt das ja auch so nett, also überimpfen gibt es eigentlich nicht. Also Frau Kils, Sie hatten dieses schöne Faltblatt uns also gestern noch also zugeschickt. Ja, und ich meine, da heißt es so schön, also überimpfen gibt es eigentlich so gut wie nicht.
Ja. Ja, ich glaube in der Tat, dass das RKI Faktenblatt dort zu Kontraindikationen und nochmal korrekte oder richtige Kontraindikationen, aber auch Kontraindikationen, die wir ja eher als falsch bezeichnen würden, nochmal zusammenfasst. Und da wird ja auch ganz klar deutlich, dass wir den Krankheitsstatus des Patienten anschauen müssen und die Medikation aber in der Regel doch die allergrößte Anzahl der Patienten einfach auch impfen können.
Aber Frau Matthias, wenn ich mal aus einer Sicht eines potenziellen Patienten das betrachte, was Herr Grüter geschildert hat, dann finde ich das sehr sympathisch. Das ist ein reflektiertes, auf mich bezogenes Vorgehen. Das ist nicht Hals über Kopf, jetzt impfe ich Sie mal einfach, sondern Herr Grüter beschäftigt sich als Arzt mit mir als Patient, stellt das in Frage. Und ich glaube, so ist tatsächlich eine sehr gute Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen. Und ich denke nicht, dass man, wenn man so vorgeht, tatsächlich Patienten verliert. Ich glaube, dass man Patienten gewinnt, weil man eben deutlich macht, dass es hier um den Einzelnen geht und dass man sich um den Gedanken macht. Ich glaube, dass man mehr Patienten verliert, wenn man also sozusagen die Impfspritze wie so einen lockeren Colt am Halfter hat und sagt, Tach, Sie sind nicht geimpft, Treffer.
Ich glaube, das sollte man einfach offen mit dem Patienten diskutieren, dass es natürlich ein bisschen mehr Aufwand ist, das zu recherchieren und abzufragen und sich vielleicht die Therapie, die ein bisschen verzögern wird dadurch. Wenn der Patient allerdings sagt, nee, es ist in Ordnung, ich weiß nicht mehr, was es war, ich werde es nicht mehr rausfinden, ich möchte jetzt einfach die Impfung haben, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und möchte da nicht verstanden werden, dass ich jetzt sozusagen zu vorsichtig bin beim Impfen. Nur gerade jetzt nach der Corona-Pandemie ist doch wieder die Impfskepsis, die Impfmüdigkeit, irgendwie auch berechtigt eine Impfmüdigkeit, glaube ich, da. Und da muss man sehr sensibel die Patienten wieder ins Boot holen, denn das Impfen sozusagen wichtig ist, da sind wir uns ja alle einig.
Das ist ein wichtiger Punkt, über den wir ja unbedingt auch noch sprechen sollten, Impfmüdigkeit, Impfskepsis. Erschwerend kommt ja hinzu, dass eben während der Corona-Pandemie man eigentlich auch nur über Corona geredet hat und dass eben die anderen Impfungen mehr oder weniger auf der Strecke geblieben sind. Und das sind die Impfungen, die wir jetzt eigentlich nachholen müssten. Und es ist nicht immer einfach, über dieses Thema im Moment also zu sprechen, weil es gibt es gibt viel Stimmung gegen das Impfen. Das muss man glaube ich so konstatieren.
Sie sprechen es jetzt an, Herr Professor Vollmer, Stimmung gegen das Impfen. betrifft das auch Kolleginnen und Kollegen?
Natürlich.
Also ist es eventuell auch ein Problem, dass Ärztinnen und Ärzte durchaus auch eine Haltung zur Impfung haben, die nicht den STIKO-Empfehlungen entspricht?
Frau Matthias, es gibt ja in der Medizin kein Feld, wo Sie nicht unterschiedlicher Meinung sein können. Und natürlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die Impfung aus tiefer Überzeugung ablehnen. Ich persönlich weiß nicht, warum die das machen. Meiner Meinung nach gibt es hierfür keine wissenschaftliche Evidenz. Und das, was Herr Grütter angesprochen hat, dass aus der SARS-CoV-2-Pandemie, aus der Impfung gegen SARS-CoV-2 auch eine generalisierende Stimmung gegen Impfung entstanden ist, das kann ich bestätigen. Ich kann auch zum Teil verstehen, warum das so ist. Denn wenn man verkürzt sagt, Impfung schützt, Impfung nützt und alles andere ausblendet, dann ist das sicher nicht richtig. Also auch hier ist es wieder wichtig, eine belastbare Kommunikation mit Patientinnen und Patienten zu führen. Und natürlich gibt es auch in seltenen Fällen, in sehr seltenen Fällen, Impfschäden. Und Patienten sind durch Impfschäden dann auch stark beeinträchtigt. Aber der Nutzen der Impfung für die Allgemeinheit ist meiner Meinung nach deutlich größer.
Herr Dr. Grütter, Sie hatten das jetzt eben auch schon sehr schön beschrieben, im Prinzip auch so ein differenziertes Vorgehen, um mit Menschen auch ihre Impfung zu besprechen. Wir hatten auch das Thema Impfmüdigkeit schon. Der Professor Scheimer, Sie haben es jetzt gerade auch noch mal beschrieben, vielleicht auch gerade so ein Moment in der Zeit, wo wir uns befinden. Was brauchen wir jetzt im Grunde genommen, um das Impfen auch noch mal zu stärken? Und vielleicht auch nochmal mit besonderem Blick auch auf die Zielgruppe, die wir hier im Projekt WAKMAK haben, also Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen.
Ja, ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass wir Zeit brauchen. Wir brauchen Zeit im Gespräch, eine ausführliche Aufklärung und auch Verständnis für die Sorgen. Gerade bei den ersten Impfungen Corona gab es ja auch Sinusvenenthrombosen, Myokarditiden. Also es gab ja auch Komplikationen. Insofern, und das ist allen auch im Gedächtnis geblieben, dass es so war. Nichtsdestotrotz muss man aufklären, dass natürlich die Impfungen, die wir heutzutage impfen, ja sehr gut untersucht sind, dass durch das Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut Impfschäden und Impfnebenwirkungen auch sehr gut dokumentiert werden. Und das ist auch natürlich eine Folge der Corona-Pandemie. Jede Impfnebenwirkung und jeden Impfschaden wird natürlich sehr, sehr gründlich dokumentiert, was auch gut so ist. Aber dadurch kennen wir einfach auch die Impfungen sehr gut und können auch sehr dezidiert über die Risiken aufklären und aber auch den Nutzen natürlich aufklären. Und Zeit ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das natürlich dann von allen Seiten, vom Facharztkollegen, vom Hausarztkollegen. Und dann muss man auch überlegen, ob es noch weitere Stellen gibt, wo man dann Aufklärung betreiben kann. Auch vielleicht von der Krankenkasse könnte man darüber diskutieren, ob so Infobriefe man machen könnte oder ob es Impfmonate gibt oder Impftage, die man dann medial aufbereitet, um das nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen. All das könnte man sich überlegen.
Frau Dr. Kils, können Sie in dieser Hinsicht noch was ergänzen? Sie hatten ja eben jetzt auch schon den Aspekt, auch nochmal betriebsärztliche Impfungen eingebracht, auch Dokumentation der Impfung. Professor Schauer, hatten Sie ja auch reingeworfen. Frau Dr. Kils, was brauchen wir, um das Impfen zu stärken?
Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, wie Herr Dr. Grütter das ja schon gesagt hat. Also ich glaube, wir brauchen eine Stärkung der individuellen Ebene, sowohl auf Patientenseite als auch auf Arztseite. Das heißt, wir sollten wirklich datenbasiert, faktenbasiert die Informationen als Arzt an die Patienten herausgeben, damit der Patient wirklich eine fundierte Entscheidung für sich selber fällen kann. Möchte ich die Impfung, nehme ich den Empfehlung des Arztes an. Und dazu ist es notwendig, einfach, dass auch die Arzt-Patienten-Interaktion zeitlich gestärkt gesagt wird. Das ist der eine Punkt, aber wir brauchen auch gesellschaftlich, denke ich, eine größere Anstrengung, die Bedeutung des Impfens noch mehr in den Fokus vielleicht wiederzustellen. Also ich fand die Impfkampagne Deutschland sucht den Impfpass, die fand ich auch von der Bildgebung her wirklich auch witzig umgesetzt, sodass man da auch wirklich wach geworden ist. Ich glaube, dass solche Kampagnen sind dringend notwendig. Den größten Nachholbedarf sehe ich institutionell, dass einfach Strukturen im Hinblick auf Institutionen nochmal impffreundlicher wirklich auch gestaltet werden, dass die Diskussion mit den Krankenkassen nicht so ermüdend geführt werden muss, oder dass auch die Betriebsärzte deutlich besser in den Ablauf integriert werden. Oder auch dann die Institution Praxis oder Krankenhaus vielleicht mehr Tools zur Verfügung gestellt bekommt, über die reinen Dokumentationstools hinaus, um einfach die Impffreudigkeit zu erhöhen.
Ja, das finde ich auch sehr schön, dass Sie den Aspekt sozusagen der Freude da mal reinbringen, also auch wirklich das nochmal positiv besetzen.
Ich hoffe, ich störe die Freude jetzt nicht zu sehr. Ich fand also die Kampagne auch gut, Deutschland sucht den Impfpass, aber man kennt das aus dem Public Health Bereich, man erreicht mit solchen Kampagnen meistens die Leute, die man sowieso auch anderweitig erreichen würde. Also wir leben die meisten von uns sind im Ruhrgebiet also tätig, wir haben also türkische Communities, wir haben syrische Communities, wir haben jetzt die ukrainischen Flüchtlinge. Das sind natürlich oft auch Menschen, die wir dann nur ganz schwer erreichen. Da habe ich auch noch keine richtig gute Lösung. Also wenn die Kollegen da noch eine gute Idee haben, bin ich also sehr, sehr, sehr dankbar. Die werden wir auch mit unserem Projekt wahrscheinlich nicht erreichen. Ne? Aber das sind genau die Communities, wo wir eigentlich hin müssen.
Und da müsste man sich fast überlegen, ob es wieder so Impfbusse oder sowas, die genau in verschiedene Viertel oder Bereiche der Stadt fahren und ganz lokal dann den Impfausweis überprüfen oder Aufklärung zumindest betreiben. Also man kann sicherlich erwarten, dass dann jeder einen Impfausweis dabei hat, auch gerade unterwegs, wohl nach Corona-Pandemie haben viele Leute ihren Impfausweis auch im Portemonnaie. Aber vielleicht sind so Impfbusse sinnvoll.
Also die Stadt Bochum hatte das ja auch während der Corona-Zeit, dass wirklich Ärztinnen und Ärzte mit so einem Impfmobil dann in die Brennpunkte gefahren sind und die Leute dann vor Ort geimpft haben. Aber jetzt ist also Corona gefühlt also vorbei. Ich glaube, jetzt ist auch die Initiative wieder vorbei. Und das wäre natürlich gut, das jetzt auch eben für die anderen Impfungen zu tun.
Wahrscheinlich bräuchte es man halt auf breitem Feld, genau. Ne? Nicht nur für Corona.
Genau.
Das ist halt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Also es würde ja im Prinzip auch bedeuten, dass das, was wir aus der Pandemie und über das Impfen durch die Pandemie gelernt haben, dass wir dem jetzt im Prinzip auch nochmal eine positive Wendung geben und das positiv mit in die Zukunft nehmen, statt in der Impfmüdigkeit zu verharren.
Also morgen ist wieder die kommunale Gesundheitskonferenz der Stadt Bochum. Vielleicht kann ich das also tatsächlich da mal anbringen. Das wäre, glaube ich, vielen Dank nochmal für diese gute Inspiration.
Naja, ich glaube, der Schlüssel zu allem ist Kommunikation. Und die Frage ist immer, wie Sie auch Informationen an Patienten heranbringen. Und ich habe gestern einen offenen Brief einer Gruppe von Ärzten aus Ärztinnen und Ärzte aus Thüringen bekommen, die impfkritisch sind. Und in diesem offenen Brief wird darauf verwiesen, dass es wahrscheinlich in Deutschland mehr als 50.000 Menschen mit schweren Impfnebenwirkungen gibt. Und wenn ich das hier, 50.000 Menschen. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass wir in Deutschland etwa 150 Millionen Impfungen durchgeführt haben, so, und das dann mal in eine Relation setze, dann sind wir bei 0,01%. Und das ist eine ganz...
Sofern die 50.000 überhaupt stimmen.
Sofern die 50.000 überhaupt stimmen. Aber ich habe das jetzt mal, angenommen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt einem Patienten, einer Patientin sage, also pass mal auf hier, wir haben eine Impfung und in Deutschland gibt es 50.000 schwere Impfreaktionen. Oder ich sage, wir haben eine Impfung, die schützt vor einer Infektion. Du musst wissen, es gibt Impffolgen. Zum Beispiel, der Arm tut weh, du hast Fieber, möglicherweise fühlst du dich ein, zwei Tage nicht richtig gut. Und das tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% oder 20% auf, ist aber dann auch selbstlimitierend. Und Impfschäden gibt es wirklich nur sehr, sehr selten. Der Schutz überwiegt. Also wie trage ich Informationen an Menschen heran? Und das, was Herr Vollmer gesagt hat, ist... Klar, wir leben in einer Multikulti-Gesellschaft und wir müssen dann auch verschiedene Sprachen sprechen und müssen in verschiedenen Sprachen die Information dann weitergeben. Und da sehe ich Schulen in der Pflicht, da sehe ich Gesundheitsämter in der Pflicht, um früh möglichst eben bei Menschen auch ein Impfbewusstsein zu erreichen.
Vielleicht noch ein Kommentar zu Herrn Steinmach. Das ist ganz wichtig, dass es halt dann auch ganz breit Informationen weitergegeben wird, weil wenn man sich vorstellt, dass der Hausarzt oder vielleicht ist es auch nicht der Hausarzt, aber immerhin ein Arzt, das ist ja für viele dann doch irgendwie eine Institution oder zumindest jemand, dem man vertraut, dann Informationen falsch weitergibt oder verzerrt weitergibt oder sehr gefärbt durch eigene Meinung weitergibt, die dann gegen das Impfen sprechen, dann ist es ganz schwierig, das wieder rauszubekommen, diese Informationen aus dem und gerade zu rücken, ins rechte Licht zu stellen. Und deswegen muss es von ganz vielen Seiten dann, glaube ich, kommen.
Ich denke auch, dass die Kommunikation wirklich der Schlüssel ist und ich begrüße es, wenn Patienten viele Fragen stellen und auch durchaus kritische Fragen stellen, weil ich glaube, die Begründung, warum wir datenbasiert etwas empfehlen, muss vom Patienten auch verstanden werden und er hat das Recht darauf, alle Hintergründe zu kennen. Was ich persönlich in meinen Beratungsgesprächen häufig anwende, weil natürlich sind wir alle zeitlich limitiert und können die Datenlage nicht über Stunden diskutieren, ist die STIKO-App, weil ich glaube, dass in der STIKO-App gibt es sehr viele Hintergrundinformationen, die auch die Patienten ansprechen und sie viele verschiedene Dinge einfach wie Wissenscheck sich selber anschauen können oder auch die Impfneuigkeiten. Das hilft, so habe ich die Rückmeldung einigen meiner Patienten schon sehr stark.
Aber Frau Kils, gibt es nicht auch in der Gesellschaft, zumindest in einigen Bereichen, in einigen Gruppen, ein Vertrauensverlust in die STIKO?
Ja, das sehe ich auch. Allerdings glaube ich weiterhin, dass die Mehrheit der STIKO vertraut und deswegen empfehle ich diese App immer zur Informationsweitergabe, weil die Empfehlung, informieren Sie sich im Internet, bringt jetzt nicht besseres faktenbasiertes Wissen. Und ich kenne jetzt keine andere, sei es Homepage, sei es App, die man empfehlen könnte, die wirklich auch gut aufbereitet Informationen darstellen.
Also das ist vielleicht auch wichtig, dass wir hier an dieser Stelle nochmal eine Lanze brechen für die STIKO. Also ich kenne Leute in der STIKO, das sind wirklich tolle Leute, die das ehrenamtlich machen, das muss man auch mal sagen, die sich also die Studien also zu Gemüte führen und eben die weltweit verfügbare Evidenz aufarbeiten. Es ist ja im Grunde wie die Entwicklung einer Leitlinie oder in dem Falle wäre es ja eine Living Guideline sozusagen, weil es sich ja ständig wieder verändert und eben die Kolleginnen und Kollegen, die dafür ihre Zeit opfern, sorgen oder helfen uns, dass wir sozusagen up to date bleiben können. Und das ist, glaube ich, eine tolle Leistung, für die wir auch einfach auch mal Danke sagen können.
Ich glaube, auch der Vorwurf, dass aus der STIKO Empfehlungen aus persönlichem Interesse heraus gemacht werden, der Vorwurf ist deutlich zurückzuweisen. So wie Sie das gesagt haben, es sind integre Persönlichkeiten und der Vorwurf wird auch nicht besser, wenn man ihn wiederholt oder lauter dann formuliert. So.
Wir nähern uns in rasanten Schritten des Endes der Zeit, die wir uns, des Zeitlimits, was wir uns vorgenommen hatten, aber auch der Themen, die wir heute diskutieren wollten. Zum Abschluss nochmal die Frage, wenn Kolleginnen und Kollegen irgendwo da draußen konkrete Fragen haben zur Impfung von Menschen mit immunvermittelten Erkrankungen, können diese Kollegen und Kolleginnen sich an Sie wenden? Und wie können Sie unterstützen?
Wenn ich aus Seiten der Rheumatologie beginnen darf. Ich glaube, dass die Rheumatologie und alle Rheumatologen in der Nähe desjenigen sind, wo Fragen aufkommen, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Für das WAKMAK-Projekt gibt es die Homepage, wo ja auch die Empfehlungen und die Hintergründe abgelegt sind. Von der Rheumatologischen Fachgesellschaft gibt es auch Stellungnahmen zu den Impfungen, sodass ich glaube, für den Bereich der Rheumatologie gibt es vielfältige Ansprechpartner, die dort zur Verfügung stehen.
Würden Sie das für die Neurologie ähnlich beschreiben, also konkret die MS? Herr Dr. Grüter?
Ja, ich glaube, das kann ich auch ähnlich beschreiben. Es gibt da breite Informationen, aber ich glaube auch, dass wir von Seiten von WAKMAK bei individuellen Problemstellungen da zur Verfügung stehen und gerne helfen.
Ja, Herr Professor Steilmach?
Ja, ich glaube, keiner von uns weiß alles. Und wenn eine Frage besteht, und man muss auch dazu stehen, dass man nicht alles weiß, dass man bestimmte Dinge nachgucken muss, dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen abstimmen sollte. Da hat sich ja auch das Arztverständnis und das Arztbild Gott sei Dank auch verändert. Und wenn im Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankung aus der primärärztlichen Versorgung Fragen an den Spezialisten gestellt werden, dann werden diese Fragen beantwortet. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir stehen für die Beantwortung der Fragen und ich glaube, da gibt es kein Problem. Es wird zu selten gefragt. Und von daher wenn Fragen dazu führen, dass mehr geimpft wird, umso besser.
Ich kann auch alle Kolleginnen und Kollegen nur ermuntern. Das ist hier eine ausgesprochen nette, kompetente Runde und ich glaube, da kann man immer Fragen loswerden. Leider wird das Projekt ja irgendwann mal auslaufen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, sich immer auch ein lokales Netzwerk aufzubauen. Und das funktioniert vielerorts auch schon recht gut, wie mir eben Kollegen berichtet haben, die dann auch auf einem kleinen Dienst, wie ich mal eben zum Telefonhörer greifen und dann eben den Fachspezialisten oder die Fachspezialistin anrufen und sagen, Mensch, wie ist das denn hier, immunmodulierende Therapie, wie muss ich das denn jetzt hier, wie soll ich das jetzt hier mit der Impfung genau lösen? Und in der Regel bekommt man dann auch eine kompetente Antwort. Also es ist, Herr Steilmach hat das so nett formuliert, Kommunikation ist hier wirklich der Schlüssel.
Also nochmal der Appell auf jeden Fall, sich auch Netzwerke zu bauen und diese zu nutzen. Und Fragen können Sie uns natürlich auch jederzeit zusenden. Die E-Mail-Adresse nochmal podcast@wak-mag.de finden Sie auch natürlich in den Notizen zu dieser Sendung. Dann danke ich Ihnen allen an dieser Stelle ganz herzlich für die angeregte Diskussion, für den Input, auch die unterschiedlichen Blickwinkel, die Sie reingetragen haben. Auch nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf die Webseite wak-mag.de. Dort finden Sie, wie auch schon gesagt wurde, viele Informationen. Sie finden auch ein Downloadblatt, was Sie sich ausdrucken und mitnehmen können, was Sie nutzen können. Alles auch verlinkt in den Notizen zu unserem Podcast heute. Am Schluss noch ein kleiner Ausblick auf unsere nächste Folge. Die wird im Herbst erscheinen. In der nächsten Folge möchten wir ganz konkret auch auf das Projekt WAKMAK schauen, auf die Forschung im Rahmen des Projektes und auch erste Ergebnisse diskutieren. Konkret wollen wir die Situation von Menschen mit MS in den Blick nehmen. Zum einen schauen wir auf die Auswertung von Krankenkassendaten und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und zum anderen berichten wir aus qualitativen Workshops, also Befragungen von Menschen mit MS und den Erfahrungen, die sie geteilt haben. Das ist so ein kleiner Ausblick auf den Herbst. Von daher abonnieren Sie gerne unseren Podcast, schauen Sie immer mal rein, was passiert auf die Webseite. Und wir freuen uns, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank Ihnen allen und einen schönen Tag in die Runde.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
WACMAC, der Podcast zur Impfen- und Immunerkrankung.